Ja, heute haben wir schon den letzten Tag dieser Evangelisationsreihe erreicht. Dann geht es für uns erstmal nach Hause, 500 Kilometer fahren und am Mittwoch geht es weiter zum nächsten Dienst. Und das hat so, dieser Dienst, den ich mache, hat so das vom Vorteil, man kommt ziemlich weit rum, man darf so die Welt bereisen, man kann so verschiedenste Städte anschauen, man lernt unterschiedlichste Leute kennen. Und als ich damals meine theologische Ausbildung gemacht habe in der Bibelschule, da haben wir auch ein Praktikum gemacht und dieses Praktikum, was ich gemacht habe, das habe ich auf Kreta gemacht. Das war eine ganz schöne Zeit, das war so knapp fast 2 Monate, die ich dort sein durfte und dann haben wir in einer Gemeinde mitgearbeitet und verschiedenste Dinge dort getan. Und dann am Samstag haben wir meistens immer Traktate verteilt, sind rausgegangen in die nächsten Städte, haben dort an der Promenade auch Traktate verteilt. Und eine Sache, die mir dort aufgefallen ist auf Kreta, was ich gesehen habe, was mir so hängen geblieben ist, das waren die Motorradfahrer, die dort rumgefahren sind. Ich denke, Motorradfahrer, das kennt ihr auch, das gibt's hier. Hier habt ihr auch eine schöne Natur, wo man wunderbar fahren kann. Aber die Motorradfahrer auf Kreta, die sehen ein bisschen anders aus als in Deutschland. Und zwar haben sie Flipflops an, kurze Hose, Muskelshirt und sie haben einen Helm, aber der hängt meistens immer am Lenkrad daneben. Und dann habe ich das immer so gesehen, jeden Abend, wie sie da an der Promenade lang gefahren sind, dem Sonnenuntergang entgegen. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist richtig klasse, ich werde auch einen Motorradführerschein machen. Und dann, als ich zurückgeflogen bin nach Deutschland, bin in München, in Hannover gelandet, wurde mit Regen empfangen, aber das hat mich nicht abgehalten. Ich habe dann doch beschlossen, einen Motorradführerschein zu machen, den habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mich auch so für Motorräder so ein bisschen interessiert, habe so ein bisschen rumgeschaut, dann bin ich auf einige Videos gekommen und unter anderem habe ich da mal ein Motorradrennen gesehen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Rennen gesehen hast. Das ist nicht so, dass man von Hamburg bis München diese Strecke runterfährt und wer zuerst das Ortsschild von München erreicht hat, der hat das Motorradrennen gewonnen, sondern man fährt eine Rennstrecke, immer so im Kreis und also so bestimmte Rundenanzahl und vielleicht 50 Runden und wer bei der 50. Runde da die Ziellinie rübergefahren ist, der hat das Motorradrennen gewonnen. Und wie das Ganze ausgesehen hat, durfte ich dann schauen in diesem Video. Der Motorradfahrer ist über die Linie gefahren, der hat die Arme hochgerissen, der hat sich wahnsinnig gefreut, der war richtig in einer Euphorie. Es gab aber nur ein Problem, er hätte noch eine Runde fahren müssen. Er hat sich irgendwo verzählt, er hat sich irgendwo verrechnet, aber es war wirklich ganz knapp, aber er hat das Rennen nicht gewonnen und interessant war, er war 100% davon überzeugt. Er hat wahrscheinlich im Gedanken schon sich ausgemalt, wo er den Pokal im Wohnzimmer hinstellt. Die Frau Anna bei den Zuschauern, die hatte schon eine Liste, was sie sich alles vom Preisgeld kauft, aber eine einzige Runde hat gefehlt und er hat es nicht geschafft. Und das Thema von heute lautet, das Angebot deines Lebens knapp verpasst. Und dieser Motorradfahrer, das war zunächst mal eine ganz, ganz große Blamage, was er erlebt hat. Es gab sicherlich sehr unangenehme Gespräche. Einige Sponsoren haben angerufen, der Manager hat sich wahrscheinlich gemeldet. Der Trainer hat versucht rauszufinden, wo das Problem lag, wer jetzt dafür verantwortlich ist. Aber irgendwie muss man sagen, ging sein Leben schon weiter. Irgendwie ist es doch weitergegangen, er hat aus seinen Fehlern gelernt und das war jetzt eigentlich alles nicht so schlimm. Ich glaube, einen Monat später war die ganze Sache schon vergessen und er hat sein Leben so weitergelebt. Aber was ist, wenn dieses knapp daneben ist auch vorbei? Was ist, wenn dieses knapp daneben, wenn es nicht um ein Preisgeld geht, was ich bekomme? Wenn es nicht einfach um einen Pokal geht oder um ein Rennen, das ich gewinne, sondern wenn dieses knapp daneben, dieses Verpasste, was ich nicht erreicht habe, wenn es ganz, ganz große Konsequenzen hat, vielleicht sogar Konsequenzen, die weit über den Tod hinausgehen. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich gemeinsam mit euch heute mal anhand von einer Person aus dem Neuen Testament anschauen. Er wird zumindest in der Überschrift der reiche Jüngling genannt. Ich denke, die die Bibel kennen, die kennen auch die Geschichte von diesem reichen Jüngling. Die Bibel sagt jetzt nicht genau, womit er reich geworden ist. Vielleicht war er ein großer Unternehmer, er war ein kluger Geschäftsmann, Er hat vielleicht einige Grundstücke gehabt, einige Immobilien. Vielleicht war der im Handel tätig oder vielleicht hat er ein Gewerbe gehabt, was richtig gut gelaufen ist. Tatsache war einfach, dass er ziemlich reich gewesen ist. Das heißt also ganz konkret, er besaß alle Voraussetzungen, um ganz entspannt in die Zukunft schauen zu können. Er brauchte sich um seine Rente wahrscheinlich keine Sorgen machen. Wenn er eine Familie hatte, die war auch gut versorgt, die Kinder hatten vermutlich die beste Schule, die beste Kleidung, das war alles eigentlich ganz gut in seinem Leben. Er hatte, wie gesagt, alle Voraussetzungen, um ziemlich zufrieden und entspannt zu sein. Aber es gab in seinem Leben eine Sache, die hat ihn ziemlich belastet. Es gab nämlich eine ganz, ganz wichtige Frage, auf die er bis dahin noch keine Antwort gefunden hat. Und diese eine Sache hat ihn total belastet und vermutlich hat er die Dichter, die Denker, die Philosophen, die Propheten seiner Zeit eingeladen, um genau über diese eine wichtige Frage mit diesen Leuten zu sprechen. Aber scheinbar konnte kein Mensch ihm diese eine Frage, die ihn trotz all des Reichtums so belastet hat, keiner konnte ihm diese eine Frage beantworten. Und an einem Tag hat dieser reiche Mensch von einer Person gehört, die absolut phänomenal und einmalig war. Er hat von einem Zimmermann aus Nazareth gehört, der unglaubliche, erstaunliche Dinge getan hat. Man hat erzählt, er hat mit einem Wort einen Sturm gestillt, er hat sogar mit einem Satz einen Toten auferweckt und man hat über diesen Zimmermann aus Nazareth erzählt, dass er so weise war und mit den Pharisäern, mit den Theologen seiner Zeit solche Gespräche geführt hat, dass er wirklich an Weisheit sie auf jeden Fall übertroffen hat. Und dieser Mensch hörte von niemand Geringerem als Jesus Christus. Und an einem Tag, die Bibel sagt es nicht so, aber ich stelle mir das vielleicht so vor. An einem Tag war genau dieser Jesus dort in der Nähe, wo dieser reiche Jüngling gewohnt hat. Und dann blieb diesem reichen Jüngling nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen, wo Jesus Christus war. Und da standen schon ganz, ganz viele Leute rum. Die wollten ein Zeichen, ein Wunder von ihm sehen. Sie wollten gewisse Fragen von ihm beantwortet haben. Sie wollten von seiner Weisheit mal gucken, ob das wirklich stimmt, was man so alles von ihm erzählt. Und da lief dieser reiche Jüngling auf Jesus Christus zu, er fiel vor ihm nieder und er stellte ihm eine Frage, die ihn bislang kein Mensch beantworten konnte. Eine Frage mit so einem Gewicht, eine Frage, die alle Fragen der gesamten Welt ganz, ganz weit zurück in den Schatten stellt. Und diese Frage lautet, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das war diese eine Frage, die diesen reichen Menschen so beschäftigt hat, die ihn kein Mensch bislang beantworten konnte und auf die er unbedingt zu seinen Lebzeiten eine Antwort suchen musste. Es gibt ja ganz viele Fragen, die wir uns im Leben auch stellen. Es gibt einige Jüngere, die sind jetzt gerade schon runtergegangen, die werden irgendwann mal die Schule abschließen und dann stellen sie sich die Frage, was mache ich danach eigentlich? Werde ich ein Studium machen? Werde ich eine Ausbildung machen? Falls ja, welche Ausbildung werde ich machen? Dann gibt es so ganz, ganz viele Fragen, die man sich so stellt. Wie geht das eigentlich auf der ganzen Welt noch momentan weiter? Wie ist das mit der Wirtschaft? Ist mein Arbeitsplatz eigentlich noch gesichert? Kommt irgendwann mal die nächste Wirtschaftskrise? Gibt es eine Pandemie? Kommt wieder irgendwie etwas, wo man sich vielleicht impfen lassen muss? Werde ich das tun? Werde ich es nicht machen? Ist das Leben überhaupt noch lebenswert in Deutschland? Oder versuche ich vielleicht mein Glück irgendwo in Südamerika und möchte auswandern? Also es gibt ganz, ganz wichtige Fragen, die wir Menschen uns stellen und auf die man auch unbedingt irgendwie eine Antwort finden müsste. Und dieser reiche Mensch, der hätte auch ganz andere Fragen stellen können. Beispielsweise hätte er Jesus Christus fragen können, Herr Jesus, jetzt sag mir doch mal, wie kann ich eigentlich mein Geld anlegen, dass es vor jeder Wirtschaftskrise und vor jeder Inflation geschützt ist. Also von so einem reichen Menschen, der wahrscheinlich ein Geschäftsmann ist, wäre das auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Frage. Und ich bin sicher, Christus hätte ihm das auch auf jeden Fall beantworten können. Denn Christus kennt ja die Zukunft, der weiß genau, wie alles die Tage, die Wochen, die Jahre verlaufen wird. Oder er hätte Jesus beispielsweise fragen können, Herr Jesus, jetzt sag mir doch mal, wo werden demnächst gute Wirtschaftszweige eröffnet, wo man wirklich vielleicht ein neues Gewerbe machen kann, wo ich vielleicht jetzt mich mal informieren kann, was kommt da so demnächst irgendwie, kann ich mich da mal fortbilden, gibt es da irgendwie etwas, wo ich vielleicht mal meinen Blick schärfen sollte? Oder er hätte Christus fragen können: Herr Jesus, sag mir doch mal, wie muss ich eigentlich leben? Was für einen Lebensstil muss ich führen, damit ich ganz, ganz alt werde, damit ich noch ganz, ganz viele Jahre mit meinem Reichtum genießen kann? Das wären ganz wichtige Fragen, die er hätte stellen können. Doch das Interessante bei diesem reichen Menschen: Er hat die irdischen vergänglichen Dinge total ausgeblendet und er wusste ganz genau, er hat auf jeden Fall diese Erkenntnis gehabt: Ich werde eines Tages sterben und von all dem, was ich zu meinen Lebzeiten erreicht habe, all das Geld, all die Grundstücke, all die Häuser, die ich habe, die werde ich nicht mitnehmen. Und deswegen muss ich mir die Frage stellen, weil nach dem Tod ein ewiger Zustand kommt: Was muss ich eigentlich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Also dieser reiche Mensch, der glücklich im Irdischen gewesen ist, eigentlich voll entspannt und ohne Sorgen, hat diese Gedanken an das Irdische Vergängliche ausgeblendet und hat seinen Blick auf das ewige Unvergängliche geworfen und wollte wissen: Was muss ich tun, damit ich dieses ewige Leben bekomme? Und jetzt wird das total interessant. Jesus Christus sagt zu diesem Menschen nicht: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Weißt du was, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Komm morgen um dieselbe Zeit nochmal vorbei. Wir setzen uns hier vorne hin, wir bestellen uns einen Kaffee, wir diskutieren einfach mal darüber und vielleicht am Ende des Gesprächs bist du in deiner Erkenntnis weitergekommen. Das sagt Jesus Christus nicht, sondern das, was Jesus Christus tut, er beantwortet ihm diese eine Frage, die kein Mensch in der Lage war, ihm zu beantworten. Und jetzt bekommt der reiche Mensch eine Antwort und diese lautet: Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Das ist doch ganz klar. Wenn du als Mensch das ewige Leben haben möchtest, was musst du tun? Du musst ganz einfach die Gebote Gottes einhalten. Das ist doch ganz logisch. Und interessant ist, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht zu ihm: Weißt du, ich habe gehört von deinen Freunden, von deiner Familie, du hast einen ganz, ganz schwierigen Charakter. Da gibt es so einige Dinge in deinem Charakter, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Und ich sage dir jetzt mal was: Du musst versuchen, innerhalb deines Lebens diese schlechten Eigenschaften abzulegen. Du musst versuchen, ein guter Mensch zu werden. Und wenn du das die nächsten 20 Jahre schaffst, dann besteht für dich zu 8% die Möglichkeit, dass du gerettet wirst. Also das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht zu ihm: Du musst ein guter Mensch werden. Und das, was Jesus auch nicht zu ihm sagt: Weißt du, du hast doch ganz viel Geld, du musst jetzt ganz viel spenden. Da gibt es eine Synagoge, die ist renovierungsbedürftig, du hast das Geld, also was musst du tun? Du musst jetzt dafür sorgen, dass die Synagoge in den nächsten 1 bis 2 Monaten total in Schuss kommt. Und außerdem habe ich gesehen, in deiner Siedlung, da gibt es überhaupt keinen Kindergarten, das ist sehr schade. Du hast das Geld und du baust jetzt dort einen Kindergarten. Und außerdem gibt es ganz, ganz viele Menschen, die haben jetzt nicht so die beste Kleidung, sie haben jetzt nicht so tolle irdische Dinge, aber du hast all das Geld und du kannst ihnen das jetzt alles kaufen. Also Jesus sagt nicht: Du musst dir das ewige Leben mit deinem Geld erkaufen. Das sagt Jesus nicht, sondern das, was Jesus sagt: Du musst einfach die Gebote Gottes einhalten. Und jetzt macht Jesus Folgendes: Er zählt einige auf. Beispielsweise sagt er: Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis erzählen und du sollst deine Eltern ehren. Der zählt jetzt so einige Gebote auf und jetzt kommt eine ganz interessante und gewagte Aussage von diesem reichen Jüngling. Er sagt nämlich jetzt: Das habe ich alles eingehalten von meiner Jugend auf. Also der guckt die letzten 20 Jahre zurück, er sieht sich als ein Teenie, als ein Jugendlicher, als ein Heranwachsender und er ist 100% davon überzeugt, dass er die Gebote Gottes eingehalten hat. Der hat noch nie falsches Zeugnis erzählt, der hat auch immer seine Eltern geehrt. Also das, was wir hier sehen, das ist wirklich der erste perfekte Mensch in der Bibel. Der war absolut super. Der guckt in sein Leben hinein und der sagt: Weißt du, ich halte doch schon seitdem ich ein junger Mensch bin, die Gebote Gottes ein. Ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal, dass wir uns so einige Gebote anschauen und dann gucken wir mal, ob wir als Menschen wirklich in der Lage sind, diese Gebote einzuhalten. Fangen wir mal bei einem an. Und dieses Gebot lautet: Du sollst nicht lügen. Gott ist ein Gott der Wahrheit, Gott hasst die Lüge und er hat uns Menschen hinterlassen, dass auch wir nicht lügen sollen. Ich stelle euch jetzt mal die Frage: Wer die Predigt schon mal irgendwo gehört hat, bitte nicht sagen. Was glaubt ihr, wie oft am Tag lügt der Mensch? Was würdet ihr behaupten? Was würdet ihr sagen? Ist noch nicht viel. Ihr könnt einfach reinrufen. Traut euch.
10.
10, okay. Wer bietet mehr? 50, gut. Ja, noch einer?
200.
200? Okay, ja, das ist ganz gut. Ich habe nämlich im vollen Vertrauen, dass Google mich nicht belügt, Google gefragt, wie oft der Mensch am Tag lügt. Und tatsächlich, es kam die Zahl raus, 200 Mal. Und dann habe ich gedacht, das ist hier eigentlich ziemlich viel. Wie kommt man da überhaupt drauf? Und dann habe ich mir mal so einige Situationen angeschaut und gedacht, ja, das sind so Möglichkeiten, wo man als Mensch eben nicht die Wahrheit sagt, sondern vielleicht irgendwie zu einer Notlüge greift. Schau dir mal diese Situation an, ich spreche mal die Männer an. Deine Frau kommt vom Friseur nach Hause und sagt zu dir, Schatz, weißt du, die haben da eine neue eingestellt und ich glaube, die hat es nicht gut gemacht. Voller Liebe schaust du deine Frau an und um des Friedens willen sagst du, doch, das ist eigentlich ganz gut. Aber du weißt, sie ist irgendwo in die Nähe des Thermomix gekommen, das hat wirklich nicht geklappt. Aber jetzt stehst du auf einmal vor der Möglichkeit, sage ich die Wahrheit oder greife ich einfach, weil es leichter ist, zu einer sogenannten Notlüge. Und auf einmal ist die Möglichkeit da, ja, ich kann wirklich die Wahrheit sagen oder ich greife mal einfach zu einer Lüge. Und dann gibt es natürlich die ganzen Situationen, die kennen wir auch, wir haben ja alle sicherlich Kinder, da macht mal irgendeiner etwas kaputt und der hat es aber nicht gemacht, sondern er sagt, das war der kleine Bruder und der kann noch gar nicht sprechen, der kann sich noch gar nicht verteidigen. Also auch da auf einmal eine Situation, da greife ich einfach zur Lüge. Wir kennen auch verschiedenste Situationen auf der Arbeit, dann kommt man dahin, Maschine ist irgendwie komisch eingestellt, wer war das? Naja, das hat die Spätschicht gemacht, das war jetzt schon so, das habe ich eigentlich nicht gemacht. In der Schule, beim Abgucken, also überall, ich fülle irgendwie einen Zettel aus, haben Sie dies oder das und auf einmal kreuzt man einfach an, plötzlich merkt man, ich habe es ja eigentlich nicht gemacht, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir eben nicht zur Wahrheit stehen, sondern uns einfach bewusst für eine Lüge entscheiden. Kennt ihr eine Frage, auf dessen Antwort fast immer gelogen wird? Auch, ja, stimmt, das müsste ich mir mal notieren, das ist auch gut. Ja, da lügen wir, glaube ich, auch alle, ja. Ich meinte eine andere noch. Wie geht's dir, genau. Das ist so eine Frage, da kommt die Pauschalantwort, ja, mir geht es gut. Und der dich gefragt hat, ist froh, dass du gesagt hast, dir geht's gut. Hättest du gesagt, dir geht's schlecht, müsste er erstmal mit dir reden. Und da merkt man auf einmal, mir geht's gar nicht gut, mein geistliches Leben ist nicht so toll, Familie ist vielleicht stressig, der Beruf macht mir keinen Spaß. Aber man sagt automatisch so, ja, mir geht es gut. Aber eigentlich in dem Augenblick muss man feststellen, da hat man vielleicht sogar tatsächlich gelogen. Dann gibt es noch so manche unangenehme Situationen. Du hast vielleicht Geburtstag gehabt oder irgendwie wird da was gefeiert, du bekommst ein Geschenk überreicht, die Person strahlt dich an, übergibt dir dieses Geschenk, du öffnest es und sie guckt dich schon voller Freude an und fragt dich dann, passt es dir, ist das gut, kannst du das gebrauchen? Und deine Antwort ist, ja, ich freue mich wahnsinnig über den roten Pullover mit der orangen Giraffe, ich habe mir das immer schon gewünscht. Aber eigentlich wusstest du, das, was ich jetzt gerade bekommen habe, kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Und da sehen wir einfach die Möglichkeit, wo wir uns bewusst vielleicht für eine Lüge entscheiden und eben nicht bewusst zur Wahrheit stehen, weil es manches Mal unangenehm ist. Ich denke, wir kennen alle solche Situationen. Oder da ist irgendwo etwas passiert, als Teenager weiß ich das noch, vielleicht war da irgendein Unfall, da ist ein Fahrrad vor die Laterne gefahren, der Nächste kommt und sagt, Mensch, da war ein Panzer, da ist dann so rüber und dann kam noch ein Hubschrauber dazu und der andere erzählt wieder, da kam noch etwas dazu, ein Sondereinsatzkommando, aber letzten Endes ist da eigentlich überhaupt nicht Großes passiert. Und man häuft Lüge über Lüge. Jetzt möchte ich mal eine Rechnung mit euch machen. Stell dir mal Folgendes vor, du bist ein guter Mensch und du lügst 199 mal weniger als der Durchschnitt. Das ist gut. Das heißt also, du würdest nur einmal am Tag lügen. Dann macht das in der Woche 7 Mal. Im Monat macht es 30 oder 31 Mal. Wenn du Glück hast, kommt ein Schaltjahr dazwischen, ist ein bisschen weniger. Aber so aufs Jahr gerechnet kommst du auf circa 365 Mal lügen. Jetzt lügst du, seitdem du sprechen und denken kannst und wirst über 80 Jahre alt. Weißt du, wie oft du circa an diesem einen Gebot Gottes gegenüber verstoßen hast? Fast 30.000 Mal. Ist ordentlich, oder? Stell dir mal vor, dich blitzen sie 30.000 Mal. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du lügst nicht einmal am Tag, sondern zweimal. Da bist du bei 60.000 im Jahr. Jetzt lügst du nicht zweimal, sondern dreimal. oder 4 oder 5 Mal oder 20 oder 30 Mal oder wie eben der Durchschnitt 200 Mal. Also am Ende deines Lebens, da kommt schon eine ganz, ganz große, gewaltige Zahl heraus. Und wir waren gerade mal bei einem Gebot. Schauen wir uns mal ein anderes an. Und dieses andere Gebot, wenn ich mit Menschen spreche, da sind alle überzeugt, dass sie es noch nie gebrochen haben. Und dieses Gebot lautet, du sollst nicht töten. Wir haben vom Missionswerk manchmal so Straßeneinsätze gemacht und da gehen wir immer mit einer sehr provokanten Frage auf die Menschen zu. Und diese Frage lautet, nenn mir einen einzigen Grund, warum Gott dich in den Himmel lassen sollte. Einen einzigen Grund, warum sollte Gott gerade dich in den Himmel lassen? Und die Menschen sind klug, die geben zwei Antworten, die sagen, erstens, ich bin ein guter Mensch, weil zweitens, ich habe noch nie einen getötet. Also die Leute schauen in den Keller, es liegen keine Leichen und die sind 100% davon überzeugt, das ist der Türöffner für den Himmel. Wisst ihr, was das Problem bei dem Ganzen ist? Der Mensch richtet sich nach seinem eigenen Maßstab. Aber wir werden eines Tages nach dem Maßstab Gottes gerichtet. Und jetzt hör dir mal den Maßstab Gottes an über das Gebot, du sollst nicht töten. Da sagt nämlich Jesus Christus in Matthäus 5, 21, alleine das böse Beschimpfen eines Menschen lässt mich in den Augen Gottes schon zu einem Totschläger werden. Ich erzähle dir mal eine Situation, die ich sehr oft erlebe, auch im Dienst. Meine Frau könnte jetzt auf die Kanzel kommen und sagen, wie ich mich dabei fühle. Das ist eine breite Straße. Das Schild vorne steht, es ist 100 und du musst jetzt zum Dienst fahren und vor dir fährt eine Person genau 96 km/h. Kennst du das schon? Vielleicht 97. Und ich stehe dann unter Zeitdruck und das, was dann in meinem Herzen anfängt, also ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, der vor mir im Auto sitzt, aber das, was da gerade im Herzen anfängt, das ist nicht gerade ein Gefühl, was mit Nächstenliebe zu tun hat. Und dann denke ich mir, Christian, du musst ruhig sein, in 2 Stunden stehst du auf der Kanzel, du darfst jetzt nicht zu einem Totschläger werden. Aber genau da im Herzen fängt der Mord ja letzten Endes an. Dort im Herzen ist Hass, da ist Zorn, da ist Wut und das, was dann irgendwann mal rauskommt, ist die sichtbare Tat, die man auf jeden Fall mit einem Mord bezeichnen kann. Ich muss nicht erst mit der Axt auf einen Menschen zulaufen, um ein Mörder in den Augen Gottes zu werden, sondern es ist ausreichend, dass ich einen Menschen hasse und ihn böse beschimpfe. Wir kennen Situationen auf dem Arbeitsplatz, wir kennen Situationen irgendwo im Straßenverkehr, wir kennen Situationen aus den Schulen, also was da für Mörder rumlaufen, das ist eigentlich fast unglaublich. Alleine durch das, was ich sage, kann ich nach dem Maßstab Gottes gegen dieses eine Gebot verstoßen. Ich gehe mal zu einem anderen Gebot. Und dieses lautet, du sollst nicht die Ehe brechen. Jetzt schauen wir uns mal den Maßstab Gottes an. Matthäus 5, 28, da sagt Jesus Folgendes. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also das, was Jesus hier sagt, ein Blick ist ausreichend und das, was in deinem Herzen dann geschieht, das ist nach dem Maßstab Gottes schon Ehebruch. Und ich kann mich so an meine Teenie-Zeit erinnern, an meine Jugendzeit. Wir saßen im Sommer in der Eisdiele, da gingen so leicht bekleidete Frauen vorbei. Was haben wir nach dem Maßstab Gottes gemacht? Wir haben die Ehe gebrochen. Früher, als ich in der Diskothek saß, die Frauen, die gehen ja nicht mit einer Burka bekleidet rein, die sind leicht bekleidet. Stehst du dort und guckst zu, wie sie tanzen? Was machst du in dem Augenblick nach dem Maßstab Gottes? Du brichst die Ehe. Und ich nenne jetzt mal ein Wort und da muss einem jeden klar sein, dass das Ehebruch ist, Internetpornografie. Ich lese hier mal etwas vor über Deutschland. Pro Sekunde sind fast 30.000 Menschen mit dem Konsum von Pornografie beschäftigt. 40% der Erwachsenen streifen regelmäßig durchs virtuelle Rotlichtmilieu. Und über 60% der Angebote im Internet weisen erotische Inhalte auf. Und jetzt stell dir mal vor, da gibt es jemanden, der guckt sich so etwas im Internet an. Und da würdest du mit der Bibel hingehen und würdest dem Menschen sagen, das, was du tust, ist nach dem Maßstab Gottes Ehebruch. Was würde er sagen? Wie kann das denn Ehebruch sein? Diese Frau ist gar nicht real für mich. Diese Frau existiert gar nicht für mich. Da ist ein Plastikbildschirm. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Frau lebt. Ich kenne die gar nicht. Ich habe nichts mit der zu tun. Nach dem Maßstab des Menschen ist alles in Ordnung. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, was der Maßstab Gottes ist. Und die Bibel sagt uns, dass ich mit dem Blicken in der Lage bin, ein Ehebrecher zu werden. Ich denke, wir wissen, was alles im Fernsehen so läuft. Und ich rede noch nicht mal von den Filmen, die abends laufen. Ich rede von einer ganz normalen Werbung am Nachmittag. Ich rede von Ausschnitten aus Nachrichten, wo sie irgendetwas gezeigt haben, was da oder dort passiert ist. Habe ich alles schon gesehen. Total interessant. Da sitzt du mittags vor dem Fernseher, guckst Nachrichten und dann wird dir ein Bild gezeigt, da war ein Künstler, der wollte ein Foto machen, da hat er 100 nackte Frauen hingestellt. Nachmittags wird das dann einfach so gezeigt. Und wenn du deine Blicke davon nicht abwendest, wenn du dich dieser Sache hingibst, dann ist man nach dem Maßstab Gottes ein Ehebrecher. Schauen wir mal noch ein Gebot an, zum letzten komme ich jetzt. Dieses Gebot lautet, du sollst nicht stehlen. Der geklaute Apfel vom Aldi, der liegt schon einige Jahre in deiner Kindheit zurück. Aber was ist mit all den Dingen, die man vom Internet runterladen kann? Da gibt es ja so Grauzonen, diese Plattform steht in Neuseeland, mein Laptop ist aber hier in der Nähe von Stuttgart, das ist jetzt alles schon irgendwie anders und auf einmal klickt man auf Download und letzten Endes weiß man, ah, weißt du, das, was ich gerade gemacht habe, das war wahrscheinlich doch nicht so ganz legal. Ich erzähle dir mal ein Beispiel von einem Evangelisten, der evangelisiert momentan in Stuttgart, ich nenne seinen Namen nicht, der wollte Folgendes machen, er wollte in die Stadt fahren. Und er wollte dort parken und er musste jetzt ein Parkticket ziehen. Aber der Evangelist, der war so schlau, der wusste, ab 17 Uhr kontrolliert kein Beamter mehr. Und es war so 16.30 Uhr. Also ist der Evangelist mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren, hat kein Ticket gezogen und ist einfach in die Stadt gegangen. Und jetzt ist die Frage, war das Diebstahl, ja oder nein? Denn schließlich hat er der Stadt ja Geld vorenthalten, oder? Und da merken wir auf einmal im Alltag, wie leicht es ist, gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Ich nenne noch ein einziges Gebot und ich gehe darauf gar nicht ein, weil wir genau wissen, wie oft und so klar und deutlich man daran scheitert. Und dieses lautet, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ganz, ganz schwierig. Für Christen auch, für alle Menschen auf der Welt. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du schaffst es tatsächlich, 9 Gebote von 10 einzuhalten. Dann hast du eine Trefferquote von 90%. Würdest du eine Deutscharbeit oder eine Mathe-Klausur schreiben, könntest du dich über dieses Ergebnis total freuen. Du wüsstest genau, ich habe es richtig gut gemacht, der Lehrer freut sich, deine Eltern freuen sich, alle Menschen können zufrieden sein. Aber bei Gottes Geboten funktioniert das Ganze nicht so. Da heißt es nämlich in Jakobus 2, Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das ist knallhart. Jetzt bist du wirklich ein guter Mensch, du schaffst diese 9 Gebote, aber dann kommt diese eine kleine Notlüge. Dann sitzt du abends vorm Laptop und nein, was du versagst und brichst auf einmal die Ehe. 2 Minuten später bereust du es. Und trotzdem weißt du genau, du hast jetzt wirklich am ganzen Gesetz versagt. Und das ist die knallharte Realität, in der wir uns Menschen befinden. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, Gott würde heute den Thron der Gnade verlassen, er würde hier in Stuttgart Vaihingen, würde er seinen Richterstuhl aufstellen und er würde alle Menschen zum Gericht antreten lassen nach seinem Maßstab. Welcher Mensch könnte diesen Tag ganz entspannt erleben? Kein einziger, oder? Weil wir genau wissen, nach dem Maßstab Gottes haben wir Menschen alle versagt und wir haben keine Möglichkeit, im Gericht Gottes zu bestehen. Und dieser reiche Jüngling, der muss das irgendwie geahnt haben. Der schaut jetzt tief in sein Herz und er sagt jetzt zu Jesus Christus, das alles habe ich gehalten, aber was fehlt mir noch? Das ist interessant, oder? Ein tief religiöser Mensch, der überzeugt ist, die Gebote Gottes alle eingehalten zu haben. Der schaut in sein Herz und sagt auf einmal, das habe ich alles eingehalten, aber jetzt sag mir doch bitte, was fehlt mir eigentlich noch? Dieser Mensch hatte keine Heilsgewissheit. Und Jesus Christus gibt diesem Menschen Recht. Er sagt, und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Also Jesus gibt ihm nicht Recht, als er sagt, ich halte alle Gebote Gottes ein. Aber als er sagt, eins fehlt mir, da sagt Jesus, stimmt, du hast Recht. Weißt du, in deinem Leben sieht das ganz gut aus. Aber jetzt denken wir mal an das Beispiel von dem Motorradfahrer. Der hat gedacht, er hat es geschafft, aber eine einzige Runde hat gefehlt. Und dieser reiche Mensch schaut jetzt in sein Leben, ich gehe doch zur Synagoge, ich lese die Gebote Moses, das sieht doch eigentlich gut aus, ich glaube doch wirklich an Gott. Und Jesus sagt, das stimmt, das sieht alles gut aus, aber weißt du was? Eine Klitzekleinigkeit fehlt. Da ist diese eine letzte Runde, die du fahren musst. Du stehst kurz vor dieser Ziellinie, da ist dieser eine letzte Schritt, den du machen musst. Wenn ich jetzt hier von der Kanzel runtergucke, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass ich fast nur gläubige Menschen vor mir habe. Würde ich euch fragen, glaubt ihr, dass Jesus der Sohn Gottes ist, würden alle vermutlich sagen, ja. Glaubt ihr, dass die Bibel Gottes Wort ist, würden auch alle sagen, ja, auf jeden Fall. In Matthäus 7,22 gibt Christus uns einen sehr interessanten Einblick zum Tag des jüngsten Gerichts. Also irgendwie wird da etwas gerichtet und jetzt auf einmal kommen drei Personengruppen auf Jesus zu und die stellen ganz, ganz große Behauptungen auf. Da kommt die erste Gruppe und die sagen, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also die haben Zukünftiges ausgesprochen. Wer alleine außer Gott kennt die Zukunft? Nur der, dem Gott es offenbaren möchte. Das heißt also ganz konkret, das hier waren Propheten Gottes. Sie waren im Auftrag Gottes unterwegs und sie haben im Namen Jesu geweissagt. Sie haben zukünftige Dinge ausgesprochen. Dann kommt die nächste Gruppe und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Also Dämonen, das ist eine absolut finstere Macht, da kannst du nur in der Autorität Gottes auftreten. Und diese Menschen sagen, Herr Jesus, das haben wir in deinem Namen getan. Also ganz klar, das sind Männer Gottes gewesen. Dann kommt die nächste Gruppe und die sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Kranke geheilt, Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Und das haben diese Menschen nicht privat im Wohnzimmer gemacht, das haben sie alles in der Öffentlichkeit getan. Das heißt also, das waren in der Öffentlichkeit Zeugen für Jesus Christus. Die haben 100% an Gott geglaubt. Also wenn die nicht gerettet sind, dann kann keiner in den Himmel kommen. Und jetzt kommt eine knallharte Aussage von dem Einzigen, der in der Lage ist, dem Menschen das ewige Leben zu geben. Und das ist Jesus Christus. Und genau über diese drei Gruppen, die scheinbar so viel im Namen Jesu getan haben, muss Jesus ein sehr hartes Urteil sprechen. Und dieses lautet, ich habe euch noch nie gekannt. Das ist so interessant, oder? So viel im Namen Jesu getan und Jesus stellt sich nicht zu diesen Menschen. Das sah vielleicht nach außen gut aus in ihrem Leben. Aber es kann sein, dass bei ihnen die letzte Runde gefehlt hat. Es kann sein, dass sie sehr knapp an einer ganz, ganz wichtigen Sache vorbeigelaufen sind. Ich habe euch noch nie gekannt. Und jetzt offenbart Jesus diesem reichen Menschen, was er tun muss, damit er das ewige Leben bekommt. Er beantwortet ihm diese eine Frage, nach der er schon so lange gesucht hat. Und das lautet jetzt die Antwort. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das, was Jesus diesem reichen Menschen gesagt hat, gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Also eine Sache muss uns ganz klar sein. Christus hat nichts gegen Reichtum, sonst hätte er gegen uns alle etwas. Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt, das ist uns klar, hoffe ich. Das, was Jesus von diesem reichen Menschen verlangt hat, er soll sein Leben aufgeben und Jesus Christus nachfolgen. Warum das Ganze eigentlich? Wir haben doch gerade uns die Gebote Gottes angeschaut und wir haben gerade gesehen, dass es sehr schwer ist, zu 100% einzuhalten. Und wir wissen auch ganz genau, wenn wir an einem Gebot versagen, sind wir am gesamten Gesetz schuldig. Das heißt also ganz konkret, der Mensch aus eigener Kraft kann im Gericht Gottes nicht bestehen. Und dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, der Einzige, der niemals gesündigt hat. Und wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann wird ihm die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen. Und da ist keine einzige Sünde zu finden. Stell dir mal vor, du hast dir das Ganze jetzt so angehört. Am Ende der Predigt sage ich, du kannst in den Seelsorgeraum, du kannst Jesus dein Leben geben. Und du sagst, ach weißt du, ich glaube, so genau muss man das Ganze gar nicht sehen. Wer weiß überhaupt, ob das in der Bibel alles so stimmt. Ich werde einfach mal mein Leben so weiterleben. Und wenn es einen Gott gibt, ich bin schon so gut, er wird mich nicht verloren gehen lassen. Veranstaltung ist vorbei, du genießt noch dein Mittagessen, du steigst ins Auto, fährst nach Hause, hast einen tödlichen Unfall. Will ich nicht hoffen, kann alles passieren. Und jetzt erzähle ich etwas, das steht so nicht in der Bibel, ich stelle mir das irgendwie so vor. Du kommst jetzt in der Ewigkeit an und dort kommt jemand auf dich zu, vielleicht der Satan, der Verkläger, vielleicht Mose mit den 10 Geboten, mit den Gesetzestafeln, wie auch immer. Da kommt jetzt jemand auf dich zu und der behauptet vor Gott über dich, dass du ein Ehebrecher bist. Und du sagst, nein, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Auf jeden Fall nicht. Und Gott muss dir leider bekennen, doch hast du. Ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, mit wem, ich kann dir zeigen, wie oft. Dann kommt der nächste Anklagepunkt, du bist ein Mörder. Und du weißt genau, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen getötet. Und Gott muss dir leider bekennen, doch, ich kann dir zeigen, wen, ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, wie oft. Und dann kommt ein nächster Anklagepunkt, der lautet, du bist ein Dieb, du hast gestohlen. Und du weißt, naja, so Kleinigkeiten habe ich schon gemacht, also in der Sache bin ich wahrscheinlich schuldig. Du hast deinen Nächsten nicht geliebt wie dich selbst. Ja, okay, ich habe manches Mal versagt, aber so schlimm war das nicht. Das waren auch wirklich schwere Arbeitskollegen, die ich hatte. Und auf einmal heißt es am Ende, schuldig in allen Anklagepunkten. Und jetzt mal eine andere Situation. Du verstehst, dass du aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen kannst. Und du verstehst und begreifst, warum genau Jesus, der niemals gesündigt hat, stellvertretend für deine Schuld am Kreuz sterben musste. Und du triffst eine bewusste Entscheidung. Du sagst heute, ja, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich bekehre mich zu dir, ich möchte mich heute bewusst für dich entscheiden, ich nehme dich heute in mein Leben auf und ich werde dein Nachfolger. Du freust dich wahnsinnig, dein Name ist im Buch des Lebens, all deine Schuld ist vergeben, Gott ist nicht mehr dein Richter, sondern dein himmlischer Vater. Jesus Christus hat dich erkauft mit seinem teuren Blut. Du nimmst das Mittagessen ein, fährst nach Hause, freust dich schon, das deinen Verwandten zu erzählen, die ganz lange schon für dich beten, und auf einmal hast auch du einen tödlichen Autounfall. Dann kommst du in der Ewigkeit an, der Verkläger kommt auf dich zu und sagt, du bist ein Lügner. Und du weißt, oh ja, ich habe manches Mal gelogen. Und Gott sagt nein, weil mein Sohn nie gelogen hat. Du bist ein Ehebrecher. Ja, du kannst dich an manche Blicke bei deinen Arbeitskollegen erinnern. Und Gott sagt nein, weil mein Sohn nie die Ehe gebrochen hat. Du hast deine Nächsten nicht geliebt wie dich selbst. Und du weißt genau, oh, ich habe ganz versagt in dieser Sache. Und Gott sagt nein. Mein Sohn hat die Menschheit so geliebt wie kein Mensch auf der Welt. Und dann geht man die ganzen Gebote durch und am Ende heißt es Freispruch. Warum? Weil du ein toller Kerl bist, ein guter Mensch? Nein. Weil Gott in dir Jesus Christus sieht, der niemals eine Sünde getan hat. Und deswegen ist dieser Vers, der da steht, richtig. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus Christus offenbart diesem Menschen, was er tun muss, damit er gerettet ist. Jesus Christus macht diesem Menschen, diesem reichen Mann, ein einmaliges Angebot. Wie hätte der jetzt eigentlich reagieren müssen? Der hätte Luftsprünge machen müssen. Der hätte jubeln müssen. Der hätte sich wahnsinnig freuen müssen. Und wie ist seine Reaktion? Er aber wurde entsetzt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das war ein kluger Mensch, der ist durch Geschäfte reich geworden. An dem Tag, ich mache mal die Behauptung, das war der dümmste Mensch, den es auf der Welt gab. Warum? Er hat persönlich mit Gott gesprochen. Er bekam von Gott persönlich eine Antwort. Er hat ein einmaliges Angebot von Gott persönlich bekommen. Er hätte seine lächerlichen 30, 40 Jahre, die er noch haben könnte, gegen ewiges Leben eintauschen können. Er hätte seinen lächerlichen, vergänglichen Reichtum eintauschen können gegen einen ewigen Schatz, der unvergänglich ist. Und er hat dieses einmalige Angebot nicht angenommen. Vielleicht hat er eine Nacht drüber geschlafen, hat am nächsten Tag Jesus aufgesucht, nochmal ein Gespräch mit ihm gesucht, das kann alles sein. Aber die Bibel berichtet nicht davon. Wisst ihr, was auch interessant ist an dieser Stelle? Die Reaktion von Jesus. Er spricht kein Wort mehr mit ihm, er läuft ihm nicht hinterher. Er sagt nicht zu ihm, du machst einen ganz, ganz großen Fehler. Jesus überlässt ihn seinem freien Willen. Das hat der Mensch von Gott bekommen. Ich kann mich für Jesus entscheiden, ich kann mich gegen Jesus entscheiden. Wenn du dich heute gegen Jesus entscheidest, dann kannst du einfach aus der Tür rausgehen, ist alles kein Problem. Christus läuft dir hier nicht hinterher, er zwingt niemanden in den Himmel. Wie dieser reiche Mann sich letzten Endes entschieden hat, wissen wir nicht genau. Ist es bei der Entscheidung geblieben, hat er das ewige Leben nicht bekommen. Hat er sich vielleicht irgendwann mal doch im Laufe seines Lebens für diesen Messias Jesus entschieden, hat er das ewige Leben. Aber eine Sache wissen wir ganz genau. Seit 2000 Jahren ist er in der Ewigkeit. Seit 2000 Jahren ist dieser Mensch mit seiner gesamten Konsequenz in der Ewigkeit. Ich hielt dieses Beispiel schon mal in einer Predigt und ich habe dann gesagt, du kannst dich heute für Jesus entscheiden. Ich werde gleich in den Seelsorgeraum gehen. Bin ich dort runtergegangen, es kamen schon einige, die haben sich an dem Tag bekehrt. Und dann klopfte eine Frau an die Tür, die sagte, ich will dir nur eine Sache sagen. Ja, kannst du machen. Und heute bin ich nicht betrübt davon gegangen. Das, was diese Frau gesagt hat, und heute habe ich mich für ein Leben in der Nachfolge Jesus entschieden. Es wird Menschen in der ewigen Verdammnis geben, das ist ein ganz schweres Wort, aber die Bibel redet sehr deutlich davon. Es wird Menschen geben in der ewigen Verdammnis, über die wird man vielleicht auch sagen, das war sehr knapp, angefangen Bibel zu lesen, angefangen sich irgendwie für Gott zu interessieren, irgendwie noch eine Gemeinde besucht, aber diese eine letzte Runde nicht gefahren, diesen einen letzten Schritt nicht getan. Wie oft bin ich bei Evangelisation, bei Gemeinden, da sitzen Menschen regelmäßig dort. Die kommen gar nicht zur Gemeinde, aber immer wenn Evangelisation ist, kommen sie dorthin. Die kommen hin, hören sich alles an, gehen schnell wieder nach Hause. Jedes Jahr machen die das. aber bekehren sich nicht. Ist interessant, oder? Und es kann sein, wenn diese Menschen sich nicht für Jesus entscheiden und sterben und verloren gehen, dass es dann auch heißt, das war sehr knapp, jeden Abend ein Angebot Gottes bekommen, aber jedes Mal abgelehnt. Und das ist eine Sache, die braucht dir nicht geschehen. Du kannst heute dieses einmalige Angebot annehmen, was Christus dir persönlich heute gibt. Du musst nicht knapp daneben sein. Du kannst heute dieses einmalige Angebot für dich persönlich in Anspruch nehmen. Wie macht man das? Ich werde gleich in den Seelsorgeraum gehen, nachdem wir ein Gebet gesprochen haben. Ich werde dort auf die Menschen warten, die sagen, ich will das heute haben. Ich will nicht knapp am Ziel vorbeitreiben. Ich möchte zu denen gehören, die genau wissen, dass sie gerettet sind. Ich möchte dieses einmalige Angebot heute für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich weiß, ich kann die Gebote Gottes nicht einhalten. Ich werde scheitern und scheitern. Aber Jesus hat nicht gescheitert. Und wenn ich diesen Jesus annehme, bekomme ich seine Gerechtigkeit zugesprochen. Vielleicht weißt du nicht genau, wie das geht. Ich bin bereit, dir das im Seelsorgeraum nochmal zu erklären. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, weißt du, ich habe schon mal die letzte Runde gemacht, ich bin über die Ziellinie gegangen, aber irgendwie vom Gefühl her, meine Beziehung zu Christus, die ist eigentlich gar nicht so gut. Ich glaube, ich muss einen neuen Anfang machen. Kannst du das heute Abend auch tun? Heute Morgen kannst du das auch tun. Ich möchte jetzt nicht mehr viel sagen. Ich bitte euch aufzustehen, das Singeteam kann schon mal nach vorne kommen. Wenn ich so Predigten halte auf Evangelisation, es gibt ja viel angenehmere Themen, über die kannst du predigen. Aber bei einer evangelistischen Predigt, da geht es darum, dass der Mensch versteht und begreift, er kann vor Gott nicht bestehen. Und er braucht eine Entscheidung für Christus, darum geht es. Und wenn man so eine Predigt macht, dann kann bei manchen der Eindruck entstehen, ja, der baut jetzt so einen Druck auf, die müssen sich alle bekehren. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall, unbedingt. Aber ich will keinen Druck aufbauen. Das, was ich gerade erzählt habe, ist einfach das, was wir im Gotteswort finden. Und das hat Gott uns hinterlassen, um uns Klarheit zu geben, wie kann ich das ewige Leben erreichen. Das ist eine einmalige Chance, die Gott uns hier gegeben hat. Und diese Chance sollte man unbedingt annehmen. Und wenn keiner in den Seelsorgeraum kommt und die am Missionswerk fragen mich, und wie war es, kam da noch jemand? Nee, kam keiner. Dann wird mein Gehalt nicht gekürzt. Meine Beziehung zu Jesus ändert sich auch nicht. Es geht alles so weiter wie bisher. Ich konzentriere mich auf den nächsten Dienst, werde genau dasselbe machen jeden Abend. Für mich geht das Leben weiter. Die Frage ist, wie geht es für dich weiter? Und ich wünsche dir, dass du heute eine wunderbare Entscheidung triffst mit Ewigkeitswert. Dass du zu denen gehörst, die sagen, und heute mache ich diesen einen letzten Schritt. Ich fahre die letzte Runde, ich werde das Angebot heute annehmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns wunderbare Geschichten in deinem Wort hinterlassen hast, dass wir über den reichen Jüngling lesen durften, aber dass wir auch dieses Beispiel gesehen haben, dieses Negativbeispiel, dass er dieses Angebot einfach abgelehnt hat. Auch heute machst du dieses Angebot, Herr, und du weißt jetzt genau, wer angesprochen ist. Ich möchte beten, dass du auch diesen Menschen begegnest, Herr. Begegne aber auch denen, für denen das überhaupt nichts gewesen ist, die sich dagegen sträuben. Geh auch ihnen nach, Herr, und lass dieses Wort wirken, lass sie drüber nachdenken, Herr, dass auch irgendwann auch ihr letzter Tag kommt und danach die Ewigkeit, Herr, und dass man einfach bereit sein muss dafür. Du schenkst heute Vergebung der Schuld, du wirst heute vollkommene Gerechtigkeit zusprechen und ich danke dir dafür, dass du uns diese Gnade schenkst. Ich möchte beten, dass manch einer das heute annehmen kann, dass man einfach bewusst diesen Weg macht, einfach aus der Reihe raus, einfach zum Seelsorgeraum hin, dass man einfach zu dir kommt und dieses Angebot für sich persönlich in Anspruch nehmen darf. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du treu bist, dass du wunderbar bist, Herr, dass du dieser Welt so viele Jahre schon Gnade schenkst. Und ich danke dir, dass es auch heute Morgen noch gilt. Amen.